Ich möchte kurz etwas sagen noch, bevor, darum muss man auch nicht aufnehmen, nur einen Hinweis geben. Ja, also ich, und ihr stellt es wahrscheinlich auch fest, dass durch diese ganze Geschichte, Corona-Pandemie, viele Christen jetzt auch zum Nachdenken gekommen sind, wie weit hat denn so etwas auch mit der Endzeit zu tun, mit dem, was eigentlich auch in der Schrift vorhergesagt ist. Und ich sagte es ja vielleicht auch am Blatt, das mal aufzugreifen, das Thema. Ich habe es überschrieben, die Parousie-Reden Jesu. Und dahinter eine Klammer, eine Eins in Klammer, weil ich vorhabe, das ja noch weiterzuführen. Das geht ja über mindestens zwei Kapitel. Und ich werde heute ja nur ein halbes Kapitel behandeln, nämlich Matthäus 24, die ersten 14 Verse. Die Parousie-Reden, heißt einfach Wiederkunft, ist ein anderes Wort für die Wiederkunft. Die Parousie-Reden sind die Reden in Matthäus 24, 25, die er eben auch in Bezug auf seine Wiederkunft hier sagt. Mein Untertitel in Gefahr, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich möchte zunächst einmal den Text lesen, Kapitel 24, Matthäus, Abvers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen, und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nebeneinander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Der Tempel in Jerusalem war wirklich ein imposantes Gebäude. Zwar der eigentliche Tempel war noch nicht einmal so sehr groß, aber diese gesamte terrassenförmige Tempelanlage mit den gewaltigen Stützmauern, die muss sehr beeindruckend gewesen sein. Als wir, Christine und ich, damals in Jerusalem waren, da besichtigten wir den unterirdischen Teil der Stützmauer. Da haben sie jetzt einen Gang gegraben, der an der Stützmauer entlang führt, unterirdisch. Und dann kann man diesen unterirdischen Teil der Mauer da sehen. Diese Mauer ist natürlich noch überhaupt nicht verwittert, weil sie ja dort geschützt war. Und also ich war sehr beeindruckt davon. Das waren Quadersteine von 1,50 Meter Breite, vielleicht 1 Meter Höhe, 1 Meter Tiefe. Solche Steine, und die waren zugesägt worden damals. Zwar ganz, ganz exakt, ja. So exakt waren die zugeschnitten, dass sie exakt aufeinander passten und keine Fugen dazwischen waren. Da würde man nicht mal ein Blatt Papier dazwischen schieben können. Ja, so genau passten die aufeinander. Das war schon eindrucksvoll. Bei der Klagemauer sind natürlich die Steine jetzt verwittert und dadurch kann man ja auch dann immer seine Zettelchen da reinstecken. Ja. Der Tempelplatz war umgeben von mehreren Säulengängen und mit Säulen aus Marmor. Im vorigen Kapitel wird er berichtet noch, wie der Herr Jesus über die Pharisäer und die Jünger, über die Pharisäer speziell und das Geschlecht Israel seine Weherufe ausstieß. Danach stimmte er eine Klage an über Jerusalem. Und als er dann mit seinen Jüngern den Tempelplatz verließ, da wollten die Jünger ihm den Tempel zeigen. Sie waren tief beeindruckt von dieser gewaltigen Anlage. Und das wurde jetzt für den Herrn Jesus zum Anlass für eine weitreichende prophetische Schau, die bis in unsere Zeit hineinreicht, bis ans Ende dieser Weltzeit führt, dieses Zeitalters. Zunächst einmal ging er direkt auf den Tempel und die Stadt Jerusalem ein. Vers 2. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg angekommen war und sonst keine Leute mehr bei ihnen waren, da traten die Jünger zu ihm und sie fragten, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, ja. Die Frage wann und die Frage was. Der Herr Jesus geht zunächst einmal sehr ausführlich auf die zweite Frage ein, auf die Frage nach den Zeichen seiner Wiederkunft. Erst ab Vers 32 sagt er dann noch etwas über die Frage des Zeitpunkts. Das werden wir heute nicht behandeln. Nun ist interessant, dass er nicht einfach nur die Neugier der Jünger befriedigt. Der Herr hat ohnehin nicht nur seine damaligen Jünger im Blick, sondern er hatte alle seine Jünger bis heute im Blick gehabt. Und ganz speziell die Generation, die in der Zeit leben wird, wenn das alles geschieht. Und da sind wir. Und sein Anliegen war einfach auch eine Hilfe zu geben. Er wollte eine seelsorgerliche Hilfe und das gilt für uns. Und das sollte eigentlich ja auch immer der Grund sein für unsere Beschäftigung mit der Endzeitprophetie. Das soll es nie um Sensationslust gehen einfach nur, sondern um die Frage, wie wir selbst und unsere Glaubensgeschwister unseren Glauben in dieser Zeit bewahren können. Bloßes Wissen, wenn es nicht zur Tat wird, kann sogar zum Gericht werden. Man kann es bei dem Volk Israel sehr deutlich sehen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie die Offenbarung Gottes hatten und seinen Willen wussten. Deshalb wurde das Volk Israel in Jahrtausenden solch schlimmen Gerichten ausgeliefert. Wer viel weiß, der ist mit umso größerer Verantwortung betraut, von dem wird mehr gefordert. Das gilt auch für uns. Das Gericht beginnt am Hause Gottes, damals wie heute. Das soll aber nicht dazu führen, dass ihr jetzt die Ohren zuklappt. Ja? Wie er gesagt, ich will lieber nicht wissen. Der Herr Jesus sieht durch die Dinge, die seinem Kommen vorausgehen werden, vor allem drei Heilsgüter bedroht. Den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Das sind meine drei Punkte. Mein erster Punkt, also der bedrohte Glaube. Verse 4 bis 5 noch einmal. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Und Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Verführung. Falsche Christus, falsche Propheten. Merken wir uns eines, der Herr Jesus sagte nicht, das wichtigste Zeichen seiner bevorstehenden Wiederkunft sei eine große Erweckung. Nein, sagt er nicht, oder? Er fragt sogar in Lukas 18,8, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Das ist eine rhetorische Frage, die man eigentlich nur mit Nein beantworten kann. Ja. Jesus sprach nicht von Erweckung, er sprach von Verführung. Und gerade in den Kreisen, wo man heute viel von großer Erweckung spricht, da ist diese Verführung am deutlichsten zu sehen, zu erkennen. Seit Anfang dieses Jahrhunderts wird die Christenheit von immer mehr Wellen überrollt, in immer rascherer Folge. Es fing an mit der Pfingstwelle 1906, setzte sich fort mit der charismatischen Welle in den 60er Jahren. Und seit Anfang der 80er Jahre rollt mit John Wimber die dritte Welle. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es jetzt die Prophetenwelle und die sogenannte Toronto-Segen, die bisher letzte Verführungsbewegung unter Leitung des pfingstlerischen Starpastors Bill Johnson, ist die rasch wachsende neue apostolische Reformation. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, ist auch noch nicht so bekannt. In den USA allerdings ist sie sehr stark wachsend, diese Bewegung. Und dies weder neu, noch reformatorisch, noch gar eine Reformation, nichts von all dem. Dafür haben sie bereits eine Mehrzahl von bizarren Irrlehren im Gepäck. Ich habe jetzt ein ganzes Buch darüber gelesen, es ist unglaublich, was da alles gelehrt wird. Und die neueste Verirrung, die aus dieser Richtung kommt, wird Gravesucking genannt. Das ist Englisch natürlich, aber das ist ein schwieriges Wort, selbst im Deutschen schwer verständlich. Das heißt, übersetzt praktisch, Grabsaugen. Das muss man erklären. Gemeint ist also, dass sich Leute dann, die eine besondere Salbung bekommen wollen, Geistesgaben und Salbung, dann auf das Grab eines verstorbenen Predigers oder Heilers oder irgendwie, der eben solche Gaben hatte, auf das Grab legen, um diese Salbung, um diese geistige Kraft aufzusaugen. Ja. Die Verirrungen, sowohl in Bezug auf die Lehre, als auch hinsichtlich der Glaubensäußerungen, werden das immer größer und verheerender. Zu den falschen Propheten. Die bekanntesten, einflussreichsten falschen Propheten sind die sogenannten Kansas-Propheten, mit Namen wie Paul Kane, Mike Bickle und Rick Joyner. Sie werden als Propheten im alttestamentlichen Sinne gesehen. Ich gebe euch ein Beispiel für eine solche Falschprophetie von Rick Joyner, bezogen auf die letzten Tage. Ich zitiere und vergleiche das mal mit dem, was der Herr Jesus gesagt hat, der Matthäus 24. Er schreibt: Wunder, die sogar die aufsehenerregendsten Dinge in der Bibel noch übertreffen werden, bewirken, dass ganze Nationen sich zu Jesus bekehren. Staatsmänner von einigen der mächtigsten kommunistischen Länder werden öffentlich ihren Glauben an Jesus Christus bekennen. Auf manchen von ihnen wird bisweilen die sichtbare Herrlichkeit des Herrn ruhen. Und diese Herrlichkeit wird jeden heilen, der damit in Berührung kommt. Das Erscheinen von Engeln wird so alltäglich sein, dass die Leute dies nicht mehr als ein bedeutsames Ereignis ansehen. Bei Versammlungen der Apostel und Ältesten wird der Herr selbst erscheinen und die Richtung weisen. Das reicht jetzt mal. Woher Joyner diese Weisheit hat, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich sicher. Vom Heiligen Geist hat er sie nicht. Und aus der Bibel hat er sie auch nicht. Versteht ihr, das ist natürlich, das sind schon Dinge, da müsste selbst ein Blinder irgendwie merken, ja, dass das falsch ist, eine Verführung ist das Ganze, oder? Sagt man sich. Und doch gibt es viele, viele Anhänger solcher Leute. Also, wir werden es vielleicht auch mit subtilerer Verführung zu tun bekommen. Subtiler heißt, umso gefährlicher. Weil eine subtile Verführung ist zu 90% wahr oder noch mehr. Und aber eben doch das Falsche drin. Und das nimmt man dann arglos mit auf. Und das ist die Gefahr. Okay, Geschwister, ich sage das alles ja nicht damit, um euch zu erschrecken. Ich sage das, damit ihr erkennt, dass die Prophetie Jesu über falsche Lehren und falsche Propheten in der letzten Zeit bereits eingetroffen ist. Da brauchen wir nicht mehr drauf warten. Und viele, viele Christen sind verführt worden. Und der dort wirksame Satans Geist wird immer deutlicher sichtbar. Und immer noch gibt es wiedergeborene Christen, die nicht einsehen wollen, dass eine große Verführung die Endzeit kennzeichnet, nicht eine großartige Erweckung. Bitte nehmt die Worte Jesu ernst. Hört genau hin, was da im Fernsehen oder auf YouTube-Videos so verbreitet wird. Versteht ihr? Ich weiß, da gibt es sehr gute, wirklich gute Vorträge zu finden. Aber es ist ja auch, man muss sie herausfischen aus dem ganzen Wust, was sonst da ist. Ja? Und da ist unglaublich viel Falsches auch. Da muss man schon ein bisschen wissen, Bescheid wissen. Ja, welchen Leuten kann man denn vertrauen? Das ist etwas schwieriger, denn jetzt sich viele Christen jetzt in dieser Corona-Zeit jetzt speziell in ihre Nahrung aus solchen Videos holen. Und ich fürchte, dass das die Verführung noch etwas fördern wird, leider. Manches hört sich ja ganz gut an und ist doch falsch. Ich denke da an das sogenannte Wohlfühl-Evangelium einer Joyce Meyer, das vor allem Schwestern runtergeht wie Öl. Wir sind dazu aufgefordert zu prüfen, ob das, was hier als Evangelium verkündigt wird, wirklich das Evangelium der Bibel ist. Ich kann es als solches jedenfalls nicht erkennen. Wohlfühl-Evangelium ist nicht das Evangelium der Bibel. Ja. Es ist ein Evangelium ohne Kreuz. Und das ist immer ein gutes Kennzeichen, wenn man etwas prüfen will. Wo ist das Kreuz? Wo ist denn da hier die Herausforderung an uns als Christen? Da geht es da nur darum, dass es mir so richtig schön gut geht jetzt in diesem Leben? Oder? Ihr Lieben, wenn wir das sehen und erkennen, dann sollte uns das nicht dazu bringen, die Christen in charismatischen Gemeinden abzuwerten. Wir dürfen diesen Menschen, von denen ein gewisser Anteil ja auch Brüder und Schwestern sind, unsere Liebe und Fürsorge nicht verwehren. Andererseits soll aber diese Erkenntnis uns wachsam machen gegen die subtile Verführung in unserer Zeit. Wir sollten umso mehr in die Arme unseres Herrn Jesus Christus fliehen. Uns intensiv mit seinem Wort beschäftigen, denn nur so können wir eine Unterscheidungsfähigkeit entwickeln, die wir gerade jetzt besonders dringend brauchen. Mein zweiter Punkt, die bedrohte Hoffnung. Ich lese die Verse 6 bis 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Also, was bedroht unsere Hoffnung? Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben sind hier genannt. Ist es nicht genau das, was wir heute erleben? Laut einer Forschungseinrichtung fanden 2019 weltweit 23 Kriege und 4 sogenannte bewaffnete Konflikte statt. Als Krieg werden gewaltsame Konflikte bezeichnet, die beständig andauern und organisiert sind. Auch die Hungersnöte nehmen immer mehr zu. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. 822 Milliarden Menschen hungern. 2 Milliarden leiden an Mangelernährung. Seuchen. Wer Näheres dazu wissen will, der sollte vielleicht mal bei Wikipedia nachsehen unter Seuchen und Pandemien. Die Liste möchte ich euch jetzt hier wirklich ersparen. Warum sind auch Seuchen ein Zeichen für die baldige Wiederkunft unseres Herrn? Man könnte ja sagen, es hat immer Seuchen gegeben, oder? Stimmt, ja. Erstens, weil er es gesagt hat. Er hat es hier aufgeführt in dem Text. Und natürlich auch deswegen, weil der Unterschied zu früher, der ist, dass heute die Pandemien in immer kürzeren Zeitabständen kommen. Ja? In den ersten Jahrhunderten, da waren oft auch Jahrhunderte zwischen solchen Pandemien. Ja? Und später waren vielleicht mal 100 Jahre noch dazwischen, aber das hat sich jetzt sehr stark verändert. Die schlimmste Pandemie der letzten 50 Jahre ist AIDS. Die AIDS-Pandemie forderte seit 1981 rund 36 Millionen Tote. Etwa 75 Millionen Menschen sind mit dem Virus infiziert und eine echte Heilung gibt es auch nach 40 Jahren noch nicht. In den letzten 20 Jahren, und da merken wir jetzt was, da hatten wir schon 3 Pandemien. Nämlich zuerst SARS, die Schweinegrippe, dann SARS und jetzt Covid-19. Bei allen von Jesus genannten Zeichen sehen wir die Häufung und Beschleunigung. Es gilt auch für Erdbeben. Die Anzahl der registrierten Erdbeben weltweit zeigt in diesem Jahrhundert ein exponentielles Wachstum. Vielleicht können nicht alle mit dem Begriff exponentiell was anfangen. Das ist ein Begriff aus Statistik und Mathematik. Aber es ist eben so eine, ganz ähnlich wie die Corona-Pandemie, ist ja auch exponentiell, hat exponentielles Wachstum. Diese Kurve fängt am Anfang leicht steigend an. Da denkt man sich noch nichts Schlimmes, ja. Es wird dann immer größer, immer höher. Der Wert immer mehr. Und dann kommt ein Punkt, ab da hat man keine Chance mehr zurückzukommen. Dann geht nämlich die Kurve so hoch, fast senkrecht hoch. Das heißt, dann ist es nicht mehr in den Griff zu bekommen. Das ist der Grund, warum bei Covid-19, warum man da ebenso sehr darauf bedacht ist, die Kurve runter zu bekommen, dass man möglichst nicht an diesen Punkt kommt, wo dann die Kontrolle völlig verloren geht. Das wird oft nicht so ganz verstanden, es wird oft zu wenig erklärt auch. Aber so ist es auch hier bei den Erdbeben. Das wird auch noch sehr unterschätzt. Also heute sind Katastrophen in einem Ausmaß und in einer weltweiten Verbreitung vorhanden, wie das vorher noch nie der Fall war. Diese Zeichen seiner Wiederkunft sind bereits erfüllt. Auch wenn eine weitere Verschlimmerung dieser Zeichen natürlich zu erwarten ist. Dazu kommen ja dann noch die anderen Probleme, Auswirkungen erschöpfter Ressourcen, zerstörter Umwelt, ja, erirrte Erwärmung und so weiter. Angesichts dieser elementaren Bedrohungen unserer Lebensgrundlagen kann es ja leicht passieren, dass wir unsere Hoffnung aufgeben und resignieren. Viele Menschen in der Welt haben heute eine resignative Haltung. Sie fühlen sich dann immer rascheren Veränderungen unserer Lebenswelt hilflos ausgeliefert. Sie haben den Eindruck, die negative Entwicklung einfach nicht mehr beeinflussen oder aufhalten zu können. Und sie merken ja auch, dass die Politiker auch völlig überfordert sind im Grunde. Ja. Und wenn immer mehr kommt von solchen Krisen, immer noch gleichzeitig, dann können wir verstehen, dass da von den Politikern auch keine Hilfe mehr zu erwarten ist. Und deshalb sind auch Depressionen und Angststörungen zu einer wahren Volksseuche geworden. Und wir? Wie sieht es bei uns Christen aus? Der Jesus möchte uns warnen, angesichts dieser Bedrohungen unsere Hoffnung aufzugeben. Unsere Hoffnung gründet sich ja nicht auf Sichtbares, auf Irdisches, Vergängliches, sondern unsere Hoffnung hat ihren Grund in der Ewigkeit. Und deswegen ist sie von den Dingen, die hier in dieser Welt passiert, letztlich nicht betroffen. Darf sie gar nicht betroffen sein. Unsere Hoffnung ist in der Ewigkeit verankert. Das zunehmende Zeichen einer verfallenden Epoche sollte uns Hoffnung machen und nicht Hoffnung nehmen. Der Herr hat gesagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das ist die Reaktion des Christen. Lukas 21, 28. Liebe Geschwister, wir dürfen nicht mit den Menschen dieser Welt zusammen das Klagelied über die Zustände dieser Zeit singen. Ja, wir können diese Klagen durchaus inhaltlich bestätigen. Ja. Aber wir sollten dabei unbedingt zum Ausdruck bringen, dass wir eine Hoffnung haben. So wie es in dem Lied heißt, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Das ist unsere Hoffnung. Und den wird niemand aufhalten können. Keine Katastrophe in dieser Welt wird ihn aufhalten können. In Petrus 3,15 werden wir aufgefordert, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Die Leute, die werden umso mehr und müssen umso mehr merken, die Christen haben etwas, was wir nicht mehr haben. Ja? Wie können die überhaupt so ruhig bleiben und noch so freundlich, wenn alles drunter und drüber geht? Und dann sollen sie die Botschaft hören. Mein dritter Punkt, die bedrohte Liebe. Verse 9 bis 10. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das erleben Christen ja heute in vielen Ländern der Welt, eine Verfolgung, wie es sie eigentlich seit der Geschichte, in der ganzen Geschichte der Christenheit nicht gegeben hat. Es hat immer Verfolgung gegeben, wir wissen das, fing schon ganz früh an. Aber in dieser Form, dieser weltweiten Auswirkung auf jeden Fall noch nicht. Und auch uns wird, die wir hier noch recht gut und mit Freiheit bedacht leben können in Deutschland, auch uns wird diesbezüglich noch einiges bevorstehen. Sicher hat es, wie gesagt, immer Verfolgung gegeben. Und das, was ja in Vers 10 gesagt wird, ja, dass sie sich gegenseitig verraten, das hat sich ja gerade in den kommunistischen Ländern damals immer mehr ereignet. Da gab es viele Spitzel der Geheimdienste, die sich unter das gläubige Volk mischten, die ihre Informationen dann an die oberen Stellen weitergaben. So kamen manche ins Gefängnis und damit wurde auch viel Misstrauen gesät. Aber die Verfolgung der letzten Tage, die wird uns einiges grausamer sein. Diejenigen, die sich der großen Weltverbrüderung in den Weg stellen, die darauf pochen, dass die Wahrheit unveräußerlich ist und dass sie nicht zur Disposition gestellt werden darf, die werden als Schädlinge, als Bremser des großen friedlichen neuen Zeitalters gesehen werden. Ja. Und der Hass derer Falschgläubigen, die das Gottesreich ohne Gott schaffen wollen, diese Lehre nimmt heute rasant zu. Die USA ganz gewaltig und es kommt ja immer alles aus den USA zu uns. Wie wir wissen, alle Verführungsbewegungen, die ich aufgezählt habe, haben in den USA ihren Anfang gehabt, sind dann zu uns gekommen. Also da müssen wir besonders wachsam sein. Ja. Wir werden die Bremser sein, auf die, die den Hass auf sich ziehen. Sie wollen das Gottesreich ohne Gott schaffen wollen. Sie haben die Lehre, wir müssen das Reich Gottes auf der Erde schaffen. Wir, nicht Jesus macht das. Wir müssen als Christen müssen das machen. Ja? Und das heißt, wir müssen dann all die weltlichen Ziele, die die WHO, nicht die WHO, aber die UNO sich vorgegeben hat, müssen wir zum Beispiel Abbau der Armut und all diese Dinge, ja, und Hungersnöte. Wir müssen das machen. Und dann schaffen wir die gute, schöne neue Welt, wo dann alle am Ende gläubig sind und dann kann Jesus wiederkommen. Das ist ja himmelweit entfernt von dem, was ich in der Schrift sehe, oder? Aber wie gesagt, das ist sehr stark verbreitet und es wird immer mehr kommen. Ein anderer Faktor, der von Jesus genannt wird, ist ja die Gesetzlosigkeit. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Was Gesetzlosigkeit ist, brauche ich euch nicht zu sagen, oder? Wer ab und zu die Zeitung liest und vielleicht die Nachrichten im Radio oder Fernsehen hört, der wird schon davon wissen. Während einerseits alle moralischen Schranken beseitigt werden und das Böse nicht nur erlaubt, sondern sogar bejubelt wird, wachsen gleichzeitig Hass und Terror, sowohl im privaten, familiären Bereich als auch im öffentlichen, politischen Leben. Ihr habt schon diese vergangene Woche einiges davon lesen können. Ja? Da werden Frauen, emanzipierte Frauen, die eben auch in der Politik zum Teil tätig sind oder in anderen Bereichen, bekommen Drohbriefe, wo man ihnen ankündigt, dass man sie umbringen wird. Stellt euch vor. Das sind rechte Organisationen, sicher auch, die dahinter stehen, die es nicht leiden können, nicht haben können, dass Frauen auch mal stark sind und ihr Leben auch in die Hand nehmen. Ich denke da auch an die modernen Medien, zum Beispiel an so manche Actionfilme, diejenigen, die eine Blutspur hinter sich herziehen und die größte Zerstörung anrichten, das sind die großen Helden in diesen Filmen. Und dasselbe haben wir dann in den Computerspielen, ja, da wird drauf losgeballert und getötet, dass nur so das Blut spritzt und alles dreidimensional. Da kann man sich dann selbst als Held fühlen, nicht? Und wundert es dann, wenn so manch schwacher Charakter das Ganze da irgendwann mal ins normale Leben überträgt? Und dachte, muss hier auch den Held spielen? Wir erleben heute einen moralischen Niedergang ohnegleichen. Was richtig oder falsch ist, wird von der Mode festgelegt. Und wenn etwas in ist, oder wenn es der Political Correctness entspricht, dann ist es auch in Ordnung und wünschenswert. Ob es auch gut ist im moralisch-ethischen Sinne, das wird nicht gefragt. Und das vermögen auch die meisten Menschen gar nicht mehr zu beurteilen. Woher denn auch? Wer wollen sie denn moralisch-ethische Werte haben? Die Kirchen haben längst darin versagt, solche Werte glaubwürdig weiterzugeben. Und die Medien, die passen sich dem Zeitgeist an. Liebe Geschwister, ich weiß, das Ganze ist nicht erbaulich. Aber wer lieber heile Welt sehen und hören möchte, darf sich nicht mit der Endzeitthematik befassen. Ja. Jesus hat uns diese Dinge mitgeteilt, damit wir uns nicht irgendwelchen trügerischen Illusionen hingeben. Ja. Er warnt uns, dass wir wachsam sind und dem Bösen widerstehen. Ja. Und da sind wir herausgefordert. Es gilt für uns in dieser Zeit, Zeichen zu setzen, Zeichen der Liebe. In Johannes 13, 35 heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist tatsächlich das entscheidende und wesentliche Gütesiegel des Heiligen Geistes. Wie kann es dazu kommen, dass eine Gemeinde kalt wird? Ich würde sagen, zuerst wird immer erst die Liebe zum Herrn erkalten. Und als Folge davon natürlich dann auch die Liebe zu den Geschwistern. Menschen, die in unserer Zeit lieben und den Geboten Gottes gehorchen, fallen aus dem Rahmen. Und nur Menschen, die aus dem Rahmen dieser antichristlichen Endzeit fallen, die haben ihren Mitmenschen auch etwas zu sagen. Nur wer außerhalb steht, wie es die wahren Christen tun, kann eine glaubhafte Alternative anbieten. Und das sind wir zweifellos gefordert, aber im Herrn nicht überfordert. Wir haben die Liebe Gottes in unserem Herzen. Darum fordert uns Johannes auf, als Johannes 3,18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Wenn es im Herzen stimmt, dann werden sicher auch die Taten und die Worte von Liebe bestimmt sein. Ich komme zum Schluss. Und zwar lese ich noch die Verse 13 und 14, die ich jetzt nicht mehr ausführlich behandeln werde. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das wäre dann auch das Ende, der große Drangsal und das Ganze, ja, das wird in einer weiteren Predigt dann behandelt. Aus dem Text Matthäus 24 dürfte also schon klar geworden sein, worauf wir als Christen besonders achten müssen. Es geht für uns vor allen Dingen darum, dass wir diese drei Heilsgüter bewahren, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Erstens, wir dürfen uns nicht verführen lassen und nicht den Glauben nehmen lassen, Wir müssen also im Wort Gottes fest verankert sein und wachsam sein. Schaut mal nach in der Bibel, wie oft sagt der Herr Jesus, wachet, wacht, immer diese Aufforderung, ja. Seid wachsam. Er bringt verschiedene Gleichnisse, um das ganz besonders herauszuheben, wie wichtig es ist, wachsam zu sein. Wann war es wichtiger als heute? Und zweitens, wir dürfen uns nicht die Hoffnung rauben lassen, indem wir trotz furchtbarer Katastrophen die Häupter erheben und voll Freude auch dem kommenden Herrn erwarten. Und drittens, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Liebe zu unserem Herrn und Gott nachlässt, erkaltet. Paulus sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13,13. Die größte ist die Liebe. Warum? Weil sie allein bis in die Ewigkeit hinein bleibt. Glaube wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. Hoffnung wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben, weil wir alles vor Augen haben. Aber die Liebe, die wird es geben in der Ewigkeit. Echte, von Gottes Geist geborene Christen werden mit Gottes Hilfe ausharren bis ans Ende, sei es, dass sie sterben oder entrückt werden. Das steht nicht in Frage hier. Ja. Das hat der Herr Jesus selbst uns garantiert. Es kommt nicht auf unsere Treue an. Wir sollen treu sein, gar keine Frage. Aber letztlich in der Frage, ob wir dann auch wirklich ans Ziel gelangen in den Himmel, wird es nicht die Frage sein, ob wir ganz treu gewesen sind, sondern es wird auf seine Treue ankommen. Wenn ihr untreu seid, ich bin treu, sagt er. Aber wir wollen auch unser geistliches Leben bewahren, oder? Und wir wollen Frucht bringen. Und deswegen sind wir auch gefordert. Je dunkler es wird, desto heller soll das Licht des verkündigten Evangeliums leuchten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.